Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung glänzte in einer Unterzeile mit einem Wortspiel. Kino kann man auch KI? No. schreiben. Aber künstliche Intelligenz muss nicht in den falschen Film führen. Es liegt ganz bei uns. KI? Fragezeichen? No. Ausrufezeichen. Balsam für eine gebeutelte Branche, die sich immer mehr gefährdet sieht durch künstliche Intelligenz. Die ja auch bemerkenswert daneben liegen kann. Ebenfalls in der Frankfurter Allgemeinen verwunderte uns diese Überschrift. Die KI hätte Joe Biden gewählt. Wie bitte? Was ist dem Elektrohirn entgangen, wenn Joe Biden in der analogen Welt gar nicht mehr antritt, in der digitalen aber offensichtlich doch noch? Des Rätsels Lösung sind natürlich kompliziert entwickelte Algorithmen, die in kompliziert entwickelten Abläufen nicht ganz so kompliziert entwickelte Fragen beantworten mussten. Und weil das dauert, inklusive Umfrage, kam die Wirklichkeit der KI diesmal zuvor. Dumm gelaufen für das Nürnberger Institut für Marktentscheidungen. Meistens läuft es ja umgekehrt. Das Digitale und Virtuelle spurten der Wirklichkeit davon. Davon konnte Kamala Harris in dieser Woche ein Lied singen, nachdem sie eben noch als Brad, als Göre viral gegangen war, was in der Poplogik sowas wie authentisch und cool bedeutet, pumpte das Netz dann ebenso fix anderes in die Welt. Mit KI sind Falschnachrichten leichter zu produzieren als zuvor, konstatierte die Süddeutsche Zeitung und Adrian Kreie führte Beispiele an. Harris sei gar keine Amerikanerin und könnte deswegen gar nicht Präsidentin werden. Sie habe sich als Escort verdient. Und mindestens zwei Fotos, auf denen sie sehr freundschaftlich neben dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu sehen ist. Einmal auf einem roten Teppich, da wurde sein Kopf einfach auf den Körper ihres Ehemanns Douglas Emhoff montiert und eines in Umarmung am Strand. Alles Lüge, aber in der Welt. Mit den neuen KI-Programmen dauert es nur Sekunden, um solche Dateien zu erstellen, weiß die Süddeutsche Zeitung. Die Woche begann traurig, mit Nachrufen auf den großen, eigensinnigen, klangsinnlich schreibenden Komponisten Wolfgang Riem. Der hat übrigens immer mit dem Füllfederhalter gearbeitet, auf Notenpapier. Reinhard Brembeck nennt ihn in der Süddeutschen Zeitung einen maßlosen Expressionisten und das ist ausschließlich positiv gemeint. In der Neuen Zürcher Zeitung betont Eleonore Bühning Riems unbändigen Freiheitsdrang, die Lizenz zur Freiheit des Denkens. Und im Tagesspiegel erzählt Frederik Hansen vom Arbeitsstil des Komponisten, der seine Musik so organisch wachsen und wuchern lassen konnte. Wenn eine Idee ihn packe, setze er sich jeden Morgen vorfreudig an den Schreibtisch, um zu sehen, wie sich das Stück wohl heute entwickeln werde. Ich kalbe sozusagen wie ein Gletscher. Wolfgang Riem, dessen Musik auch Menschen berührt, die keine Lust haben auf Avantgarde, wurde 72 Jahre alt. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass James Baldwin, vor 100 Jahren geboren und bereits 1987 gestorben, Musik von Wolfgang Riem kannte. Und doch erzählt uns die Zeit, dass Musik dem afroamerikanischen Schriftsteller wichtig war, eine Inspirationsquelle für seine literarische Sprache. Wo Bessie den Beat hat, hat Bach den Blues, ist der kleine Essay von Kaisina überschrieben, der einen anderen Ansatz wählt als alle anderen der vielen Huldigungen zum 100. Geburtstag von James Baldwin. Beim Schreiben schöpft man nur aus einem, der eigenen Erfahrung, zitiert die Welt den Schriftsteller, der mit Zitaten und Aphorismen allüberall in Umlauf ist und eigentlich zu wenig mit seinen Romanen. Arm, schwarz, schwul, mit einem ein Leben lang unbekannten Vater und einem verhassten Stiefvater, diese Lage war der Ausgangspunkt für sein Denken wie seine Literatur. Und für sein gegen alle Widerstände gefasstes Selbstbewusstsein. Niemand hat mich gebeten, Schriftsteller zu werden. Ich habe es mir ausgesucht. Lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen und Andreas Platthaus beschreibt eine der Grundüberzeugungen von James Baldwin so. Ob irgendwann tatsächlich ein schwarzer amerikanischer Präsident werde, sei unwichtig. Entscheidend sei, dass sich alle Schwarzen im Land bewusst seien, dass jemand von ihnen Präsident werden kann. Es ging Baldwin um die Selbstverständlichkeit eines gesellschaftlichen Neben- und Miteinanders, das keiner Hautfarbe mehr das Gefühl eines Makels vermittelt. Inzwischen hatten die USA einen schwarzen Präsidenten und wahrscheinlich bekommen sie eine Präsidentschaftskandidatin mit dunkler Hautfarbe. Aber das mit bzw. nebeneinander läuft auch viele Jahre nach Baldwins Tod beileibe nicht selbstverständlich und konfliktfrei. Schnell noch ein Blick zu Olympia. Ist das ein spießiges Schullandheim? Fragt die Taz. Eine brasilianische Schwimmerin wurde heimgeschickt, weil sie sich unerlaubt verdünnisierte, um den Eiffelturm zu besuchen. Eine japanische Turnerin, weil sie geraucht und etwas getrunken hatte. Erwachsene Menschen gängeln, die doch im Licht einer Millionenöffentlichkeit im Wettkampf eigene Entscheidungen fällen sollen und müssen. Das ginge nun wirklich gar nicht, wettert die Taz. Rausschmisse von Sportlern durch Funktionäre, das sei nicht State of the Menschenführung. Mobbing, militärisches Geschrei und Käfighaltung, überhaupt jede Form von freudloser Lustfeindlichkeit schadet dem Resultat. Leistung braucht Vertrauen. Das gilt nicht nur für Olympia, oder? Eine virtuelle Goldmedaille ging übrigens an den Reitsportkommentator Carsten Soestmeier. Die Frankfurter Allgemeine sang ihm ein Loblied, das uns Ansporn für die nächste Kulturpresseschau sein soll. Vom Konjunktiv 2 bis zur Ekstase brauchte es nur 90 Sekunden.